Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb. Corona beherrscht seit mehr als 2 Monaten die Nachrichten und die Welt. Insgesamt kürzester Zeit hat sich unsere Lebenswelt so sehr verändert, wie wir es uns niemals hätten vorstellen können. Am Anfang waren wir alle fast so wie in Schockstarre. Es wurden strikte Maßnahmen eingeleitet, um die anrollende Pandemie in den Griff zu bekommen. Ganze Gesellschaften haben sich verständnisvoll gebeugt. Es ging ja um Leben und Tod. Viele hatten selber Angst um ihre eigene Gesundheit. Viele andere wollten aber auch einfach solidarisch sein mit den schwächsten Gliedern der Gesellschaft, den Alten und Kranken, die es ja besonders traf. Es vergehen nun die Wochen und immer mehr Zweifel kommen auf. Viele Bürger bekommen die Folgen der Kontaktsperren und Schließungsmaßnahmen zu spüren und eben viele davon auch existenziell. Das schürt Sorge und Unmut. Wissenschaftler melden sich zu Wort, die die Aussagekraft der offiziellen Statistiken und Tests anzweifeln, die den Lockdown für wenig sinnvoll oder sogar schädlich halten und das neue Coronavirus eventuell sogar für nicht mehr oder weniger gefährlich als andere Grippeviren zuvor. Am Anfang waren das vereinzelte Stimmen und das klang fast nach so etwas wie einer kruser Holocaust-Leugnung. Hatten wir nicht alle die Bilder der überfüllten Leichenhallen in Italien gesehen im Fernsehen? Aber inzwischen findet man solche Aussagen auch an international anerkannten Universitäten, wie etwa der Stanford University. Immerhin Zweifel. Stimmt das alles so? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber in meiner Umgebung gibt es immer mehr Menschen, die sich einfach nicht mehr so recht auskennen. Was gilt? Was ist wahr? Diese Frage können wir natürlich in einer einzelnen Lebenshilfesendung nicht umfassend beantworten. Aber wir haben für Sie den Spezialisten für Infektionskrankheiten Dr. Armin Schwarzbach eingeladen, der uns schon vor 1 Monat hier bei Radio Horeb Tipps zum Schutz vor Infektionen, Vireninfektionen und auch Corona gegeben hat und der auch für Ihre ganz persönlichen Fragen aus der Perspektive eines Laborarztes und Infektiologen zur Verfügung stand. Wir sind dankbar, dass Dr. Schwarzbach auch heute wieder unserer Einladung gefolgt ist. Herzlich willkommen.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich möchte alle begrüßen und freue mich, dass ich wieder eingeladen wurde, bei Ihnen einen aktuellen Stand zur Thematik geben zu dürfen.
Ja, das kann natürlich nur ein Zwischenstand sein. Es gibt halt immer mehr irgendwie, viele Menschen forschen. Ich habe schon immer gedacht, diese Corona-Zeit, das ist wie ein Mekka für die ganze Wissenschaft. Man hat einen klar begrenzten Zeitraum mit klar umrissenen Maßnahmen in verschiedenen Ländern und kann da wahrscheinlich unglaublich viel dran forschen im Nachhinein. Das Problem ist, wir müssen die Entscheidungen jetzt treffen, bevor man alles wirklich weiß. Im Nachhinein werden wir wahrscheinlich immer schlauer sein. Aber jetzt haben wir ja schon mal einen gewissen Zeitraum mit verschiedenen Maßnahmen in verschiedenen Ländern. Sie sind, Dr. Schwarzbach, seit mehr als 20 Jahren als Laborarzt in Augsburg tätig. Mit welcher Stimmung beobachten Sie denn persönlich die Entwicklung der vergangenen Wochen?
Ja, also ich betrachte es mit etwas gemischten Gefühlen. Vor 1 Monat war doch mehr Unsicherheit, als wir jetzt haben. Wir haben jetzt mehr Sicherheit erreichen können. Man sieht das an diesen Reproduktionszahlen, so genannt, die jetzt wieder etwas mehr Panik verbreiten, weil wir bei der 1,0 sind und Aussagen sind, dass wir nicht darüber kommen dürften, wie auch immer. Ansonsten müssten wieder Maßnahmen verschärft werden. Wir haben aber auch gute Nachrichten aus Österreich heute bekommen vom dortigen Bundeskanzler, Herrn Kurz, dass dort wieder eine Öffnung auch der Restaurants, natürlich immer alles vorbehaltlich, wenn nicht noch einmal die Katastrophe auftreten sollte, wie sie vielleicht in Italien gewesen ist. Man darf aber auch die Länder, glaube ich, nicht so alle über einen Kamm scheren. Die Medizinsysteme in Italien funktionieren völlig anders, auch mit den Intensivkapazitäten, was wir alle gehört haben, als in Deutschland. In Deutschland haben wir einfach eines der besten Medizinsysteme der Welt.
Und kommt es da bei Covid-19 im Zweifel darauf an, dass man ein gut funktionierendes medizinisches System hat?
Ja, absolut. Wir haben ja gesehen, die doch hohen Todeszahlen in Italien lagen einfach auch daran, dass keine Bettenkapazitäten auf Intensivstationen oder Beatmungsstationen da waren, wobei heutzutage auch umstritten ist, ob die Beatmung überhaupt einen deutlichen Fortschritt gebracht hat im Verlauf dieser Schwerkranken. Wir forschen jetzt inzwischen auch an Antikörper, die man auch den Schwerkranken gibt, ob da vielleicht dann Durchfuhr ist oder andere Medikamente. Insgesamt kann man die italienische Situation nicht auf die deutsche übertragen. Also die Systeme sind einfach nicht übertragbar. Noch einmal, unser Medizinsystem hat sogar ein Problem der Unterkapazitäten. Das Problem ist auch, dass wir ein Problem der Unterkapazitäten bei Labortestung beispielsweise haben. Wir haben noch Luft nach oben. Wir könnten viel mehr testen auch.
Diese Tests gehören ja genau zu den Punkten, die ja auch immer wieder für Streit oder Unsicherheit sorgen. Wie aussagekräftig sind diese Tests? Da wird mit Zahlen argumentiert. Wir hören eben unsere Kanzlerin, wie sie uns vorrechnet, wirklich händeringend fast, bitte bleiben Sie vernünftig. Denn wenn die Zahl über 1, so und so viel geht, dann haben wir in Kürze eben italienische Verhältnisse. Dann hört man andere Wissenschaftler wieder, die sagen, also diese Tests sind überhaupt nicht aussagekräftig. Es werden ja nur die Leute getestet, die starke Symptome haben. Das heißt, die Dunkelziffer ist eine völlig andere. Wir brauchen eine ganz andere Testmethode. Wir hören das von allen, sind selber in allermeisten Fällen keine Wissenschaftler und haben nur das Gefühl, ja, warum ist man sich da so uneinig?
Ja, weil wir einfach zu wenig wissen. Wir haben ja angefangen mit diesen Abstrichen im Endeffekt, mit den Rachenabstrichen und uns darauf verlassen. Dann kamen Studien aus China, dass nur 60-70% überhaupt Verlässlichkeit dort ist. Das heißt, wir haben auch Patienten oder Probanden gehabt, auch vielleicht Leute, die ein bisschen Husten hatten, die im Abstrich falsch negativ waren, weil der Abstrich einfach nicht gut genug war oder wie auch immer. Und diese Leute sind dann als frei deklariert worden. Jede Testmethode, muss man auch sagen, hat Limitierung, genauso wie diese PCR-Testmethode hat Limitierung. Das, was wir dann in der Welt danach gemacht haben, wir haben jetzt mit Antikörpertestungen, das war vor einem Monat noch ziemlich neu oder kam gerade erst am 27. März der erste Testhersteller. Und je mehr wir natürlich auch testen über die Blutuntersuchung, ob man Antikörper hat, desto mehr Erkenntnisse gewinnen wir natürlich auch. Es ist wohl auch so aus den Studien, die man aus Amerika gewonnen hat, dass in New York schon 20% der Bevölkerung dieses Virus hinter sich hatte. Das darf man nicht unterschätzen. In Kalifornien, in Palo Alto, hat man gesehen, dass wohl die Dunkelziffer 85 mal höher ist als das, was man mit den Abstrichen erfasst hatte. Ich gehe davon aus, in Deutschland, auch in meinem Labor, dass wir um die 1-2%, das ist schwer zu fassen, aber dass wir schon Dunkelziffern haben. Das heißt, wir haben etliche Menschen schon unter uns, die haben diese Infektion definitiv durchgemacht. Und der Husten war oder diese Symptome waren vielleicht auch schon im Februar gewesen. Wir haben jetzt die Erkenntnis, dass der Peak, den wir ja Ostern erwartet hatten, war schon Mitte März bei uns nach neuen RKI-Angaben.
Das heißt, das ist ja auch immer eine Zahl, die im Raum steht. Auch da müssen wir immer wieder sagen, natürlich konnte man zu dem Zeitpunkt 23. März, wo eben geschlossen wurde, noch nicht wissen, dass die Zahlen schon wieder fielen, nicht? Das heißt, es gingen ja die Zahlen offensichtlich der Ansteckungen schon runter, bevor überhaupt alles dicht gemacht wurde. Das wird ja jetzt auch immer wieder ins Feld geführt. Konnte man natürlich damals nicht wissen, weil solche Statistiken erstellen sich natürlich immer länger erst im Nachhinein. Das ist ja die Problematik an der ganzen Geschichte. Aber müsste diese Erkenntnis jetzt eben unser Verhalten für die Zukunft irgendwie beeinflussen?
Ja, also ich finde, ein Hauptproblem, was gerade heute auch über die Nachrichten wieder ging, ist eben, dass die Virologen keine einheitlichen Meinung sind. Die Virologen sind die Meinungsbildner der von der wissenschaftlichen Seite und beraten entweder die Landesregierung. Nehmen wir als Beispiel den Herrn Laschet, der Ministerpräsident, wird von einem Herrn Streeck, einem Virologen, beraten, der da in Heimsberg diese Studien gemacht hat. Die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, oder die Bundesregierung wird im Endeffekt von einem Herrn Drosten in Berlin beraten. Und beide sind zum Teil völlig konträrer Meinung. Also ich werde dafür, dass man die Virologen mal an einen Tisch setzt und das auch mal in einer Grundsatzdiskussion, meinetwegen auch im Fernsehen, öffentlich mal ausdiskutieren lässt, weil wir keine einheitliche Linie auch bei den Virologen haben. Was aber nicht überraschend ist, wir haben ja auch mehr Lehrstühle. Wir haben noch den Alexander Kekulé aus Halle. Wir haben noch 7 Lehrstühle insgesamt. Aber wo sind die übrigen 4 anderen Virologen? Wir können nicht auf die Meinung von 2 Virologen hören, die konträre Meinung sind. Und die Politik ist eben so orientiert, dass man auch die wissenschaftliche Meinung berücksichtigen muss.
Sehr klar, es müssen Entscheidungen getroffen werden über ein Fachgebiet, in dem man sich gar nicht auskennt. Und wenn dann die Leute sich widersprechen, dann wird es natürlich ausgesprochen komplex.
Ja, das sind zum Teil auch dann institutsbedingte Dinge und auch in den virologischen Instituten gibt es Politik. Aber die Politik muss natürlich auch, was Sie schon angedeutet hatten, natürlich auch die Wirtschaft im Auge behalten und auch den wirtschaftlichen Schaden und daraus auch die Folgeerkrankungen, Ängste, Panikattacken, Depressionen, Arbeitsplatzverluste, Hartz-IV-Entwicklungen. Wir müssen natürlich auch die Gesamtwirtschaft im Auge behalten, das, was auch Herr Schäuble mal versucht hat anzudiskutieren. Also für welchen Preis geht man, welches Risiko? Wir haben die virologische Seite, wir haben die wirtschaftliche Seite und on top steht natürlich die Politik und die muss das alles unter einen Hut bringen und das ist nicht so einfach.
Ja, wir halten das jetzt erstmal fest. Natürlich, klar, vieles musste Hals über Kopf gemacht werden. Man wollte reagieren, man hat die Szenarien gesehen in anderen Ländern. Ist ja alles sehr nachvollziehbar. Das haben wir alle wirklich verstanden, denke ich. Aber jetzt sagen Sie, da ist der Punkt, da muss man mal irgendwie sich die Zeit nehmen, das Thema mal gründlich zu diskutieren, um zu gucken, ob man wissenschaftlich auf einen Nenner kommt, wäre mal Punkt 1 als Vorschlag, weil das ja wirklich verwirrend ist für alle, die zuhören. Eine zweite Frage, die haben Sie jetzt auch schon angesprochen. Es heißt immer, die Gesundheit steht ganz, ganz oben. Und wir haben aber nur das Virus dabei im Blick gehabt und nicht so sehr die Schäden, viel weniger die Schäden, die eben auf anderer Ebene entstehen. Sie haben gesagt, die wirtschaftlichen Folgen, das ist klar, bestimmte Berufszweige trifft es wahrscheinlich dauerhaft, wenn man den Tourismuszweig sieht und Gastronomie und ja alles, was mit Geselligkeit zu tun hat, nicht? Das wird wahrscheinlich das Misstrauen und die Angst vor Infektionen, die wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, wenn die Öffnungen wieder da sind, einfach weg sein aus der Bevölkerung. Das wird garantiert Folgen haben. Das ist das eine. Das andere ist aber, was auch viele sagen, ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Seniorenheime anschaut, also das ist ein Thema, das mich persönlich furchtbar bewegt, weil auf der einen Seite sitzt da die Risikogruppe auf einen Haufen und auf der anderen Seite bewegt viele von uns die Frage, ja, was ist denn wirklich jetzt schlimmer? Ist es jetzt schlimmer, dass die Familie nicht kommen kann, dass Menschen einsam sterben, dass viele Menschen, solche, die demenzkrank sind zum Beispiel, überhaupt nicht verstehen, warum die Familie nicht kommen kann? Ich habe meinen Vater im Blick gehabt, der, das sagen jetzt viele Gott sei Dank vor dieser Krise gestorben ist und von uns eben ganz eng begleitet werden konnte. Ich glaube, wenn ich meinem Vater damals die Frage gestellt hätte, was ist dir lieber, hätte er gesagt, ich nehme lieber das Coronavirus und habe euch dabei. Das ist eine Aussage, die vielleicht für die einen oder anderen zutrifft. Dann gibt es andere, die sagen, na, ich habe noch ein bisschen Leben vor mir und möchte nicht angesteckt werden. Wie bewegt man sich in diesem Umfeld? Ist ja auch ein Riesenproblem.
Ja, die alten Römer haben schon gesagt, mir gerade ein Satz eingefallen, mens sana in corpore sano. Das heißt, der Geist, Seele und auch der Körper gehören zusammen. Wenn ich jetzt einen körperlichen Schaden habe durch Covid-19-Infektion, ich kann nicht mehr danach richtig durchatmen, habe ich natürlich auch ein mentales Problem. Wenn ich aber ein mentales Problem habe, wird auch mein Körper darunter leiden. Das heißt, die Menschen, die auch in den Altenheimen quasi weggesperrt werden, ohne jegliche Sozialkontakte, leiden extrem darunter und werden auch körperlich weiter verfallen. Wir haben das nächste Problem, dass auch Menschen gar nicht mehr mit einem Herzinfarkt in die Kliniken gehen, weil sie dann Angst haben, dass sie im Endeffekt infiziert werden, daran versterben. Aber dann kann man sich auswählen, verstirbt man an einem Nachinfarkt, also einem Reinfarkt, der nochmal kommt mit dem Herzen, oder verstirbt man in der Klinik an einer Virusinfektion oder überlebt man beides. Also die Frage ist wirklich die, dass man auch die mental-psychische Ebene durchaus berücksichtigen muss. Und auch bei Kindern ist das extrem wichtig. Ich bin auch da fast am Weinen, wenn ich sehe, dass Kinder nicht mehr spielen können, dass sie Angst haben, rauszugehen, dass wir alle eine Angst entwickeln, der zwischenmenschlichen Kontakt eben. Und der Mensch ist eben kein Tier, was man irgendwo wegsperrt oder auch in einen Zoo und sich anschaut. Wir leben einfach von sozialen Kontakten und dadurch erhalten wir auch unsere mentale und körperliche Gesundheit.
Dann gibt es das, was auf kirchlicher Seite auch immer wieder angefragt wird. Wir haben ja mit großem Schmerz die Schließung der Gottesdienste, der öffentlichen Gottesdienste auch über die hohen Feiertage jetzt an Ostern miterlebt. Ich denke, viele haben sich große Mühe gegeben, Priester und so weiter auch eben online viel anzubieten. Nichtsdestotrotz ist auch der Gottesdienst natürlich ein Gemeinschaftserlebnis. Wir sind, oder nicht nur Erlebnis, sondern ein Gemeinschaftsleben. Gemeinschaft ist ja im Christlichen unglaublich wichtig. Das kann man eine Zeit virtuell überbrücken. Da kann man sagen, wie gut, dass es jetzt langsam auch da wieder auf die Möglichkeiten zugeht, dass wir miteinander feiern können. Es gibt ja, ja nicht nur eine geistliche, es gibt ja auch eine geistliche Gesundheit, die auch noch dazu kommt, die wir ganz vergessen oft.
Ja, Sie haben genau wieder den Punkt Mens sana in corpore sano angesprochen. Das ist ja die mental-spirituelle Ebene. Und wenn die nicht funktioniert, dann werden wir auch körperlich geschwächt. Und ein Virus liebt wirklich die körperliche Schwäche. Und wenn wir uns mental, spirituell auch noch schwächen, das ist ja das, was ich meine mit sozialen Kontakten nach draußen, dann werden wir auch körperlich schwach und anfällig für das Virus und werden auch schneller krank. Aber ich möchte auch noch mal eins sagen, es ist ja nicht so, dass wir uns da nicht irgendwie schützen könnten. Dieser Schutz betrifft auch andere Viren und Bakterien. Das betrifft auch die Influenza-Grippe, das betrifft Salmonellen, das betrifft Yersinien. Wir können auch mit verschiedenen anderen Erregern Malaria-Prophylaxe. Wir müssen einfach eine Prophylaxe einführen, was aber nicht so schwierig sein dürfte. Der Mundschutz ist sicherlich sehr unangenehm, aber ich kenne viele Chinesen, die laufen schon seit Jahrzehnten damit rum, wobei hat man sich immer gefragt, warum haben die Chinesen Mundschutz an beispielsweise. Also ich finde, die Prophylaxe, die Prävention kommt jetzt eine ganz entscheidende Bedeutung zu. Man muss auch die Bevölkerung wirklich mal informieren, was ist jetzt essentiell, weil viele sehen das auch gar nicht ein mit dieser Prophylaxe, muss man auch dazu sagen.
Dann gucken wir doch jetzt mal dahin, Dr. Schwarzbach. Was halten Sie für sinnvolle Prophylaxen?
Ja, wir hatten das in der letzten Sendung ja schon mal ein bisschen so. Also Unarten sind beispielsweise, wenn man einfach niest und niest diese Partikel in die Luft. Also man solle schon ein bisschen in Anstand, was auch der manchen Bevölkerungskreisen auch abhandengekommen ist. Man sollte nicht irgendwo hinspucken. Man sollte auch den Müll gescheit entsorgen. Man sollte eben aber auch den anderen nicht ins Gesicht niesen. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Gut, der Mundschutz kann zum Teil dann auch, das sind diese FP1-Masken, nicht alles abhalten wahrscheinlich, aber zumindest einen Teil dieser Viren oder auch andere Bakterien. Die Hände waschen, das haben wir das letzte Mal auch sehr ausführlich diskutiert. Dann die Mindestabstände. In Österreich ist es auch so, dass sie 1 Meter Mindestabstand halten. Bei den Arbeitsstellen ist es so, als wenn man sagt, 1,50 Meter, besser 2 Meter, dann hat man schon mal eine Sicherheitszone. Und vor allem, wenn sie genießt haben, dann sollen sie auch nicht mit ihrer Hand direkt in ihre Schleimhäute gehen, was man sehr häufig unbewusst macht. Und dadurch kommt es ja zu dieser Infektionskette auch. Wir hatten aber auch diskutiert, ob vielleicht irgendwo über Nahrungsmittel übertragen werden könnte, über Äpfel und so weiter. Da kam eine Entwarnung, dass auf an den Oberflächen, wo das Virus nicht so lange stabil sei, Fragezeichen. Und was sehr wichtig ist, ist natürlich das Immunsystem. Wir haben eben über die mental-spirituelle Ebene gesprochen, die gestärkt werden muss, über die sozialen Kontakte natürlich auch. Aber wir können auch viel für unser Immunsystem tun. Aber ich sehe jetzt in der Wissenschaft, dass sogar Vitamin C oft attackiert wird. Und es kann nicht sein, dass wir unser Immunsystem durch eine schlechte Ernährung oder auch avitaminös, also ohne Vitamine angehen, das Ganze. Ich denke, wir brauchen das einfach in der heutigen Zeit, mal eine Zitrone nehmen, Vitamin D, viel frische Luft, dass wir eben aber auch viel tun für unsere Ernährung. Das war ja letztes Mal auch schon unser Thema.
Das ist das, was jeder tun kann. Das gilt ja grundsätzlich für alle Infekte. Würden Sie denn dafür plädieren, dass wir dann doch so umschwenken auf eine Gesellschaft, eben wie Sie es bei den Chinesen, wie wir es schon beobachtet haben, Mundschutz eigentlich immer im öffentlichen Raum? Dass wir uns da dauerhaft dran gewöhnen sollten, auch diese ganzen Maßnahmen einfach beizubehalten, weil eben wir jetzt ganz deutlich gespürt haben, da sind Viren im Umlauf und die können im Einzelfall gar nicht lustig sein.
Ja, man diskutiert das ja gerade bei den Bundesligaspielen, ob sie mit Maske spielen sollten oder nicht, was sportlich wahrscheinlich gar nicht gehen wird. Also wir werden, glaube ich, in den nächsten Monaten, ich sage einfach mal 1-2 Jahren, werden wir die anderen mehr schützen müssen, bis wir die Impfung dann haben, wo alle darauf warten, natürlich selbstverständlich. So schnell werden aber auch nicht alle geimpft werden können von den Impfstoffmassen, die da produziert werden müssen, dann erstmal die Risikoberufe. Aber wir müssen wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Abstand, diese Massenveranstaltung, was ja schon in der Diskussion steht, in der Form wird das schwierig werden in der nächsten Zeit. Aber es kann keiner die Glaskugel heben und sagen, es wird noch ein Jahr dauern, ein halbes Jahr, das wäre einfach zu vermessen. Das macht aber auch diese Planbarkeit in unserem Leben. Es ist vieles jetzt unplanbarer, aber ich denke, wir müssen uns an Zustände gewöhnen, dass wir uns durchaus mal auch und in anderen Fällen auch schützen müssen entsprechend.
Vielleicht noch ein letztes, Dr. Schwarzbach, bevor ich unsere Hörer hier gerne mit in diese Sendung hineinhole, denn ich kann mir vorstellen, dass es doch auch viele Fragen gibt. Wir haben ja eine Beobachtung, wie Länder sich unterschiedlich verhalten, dass unterschiedliche Maßnahmenpakete eingeleitet werden. Besonders werden immer wieder Taiwan und Schweden angeführt. Schweden geht ja in Europa doch nochmal einen Sonderweg. Man kann ja jetzt langsam auch Entwicklungen in den verschiedenen Ländern beobachten, wie sich das Ganze verhält. Kann man da schon Rückschlüsse draus ziehen über zu der Frage, welche Maßnahmen sind umfassend sinnvoll, also sowohl im Sinne des Virenschutzes, also aber auch der Gesellschaft insgesamt, und welche haben sich als falscher Weg erwiesen?
Ja, also die Länder sind wieder unterschiedlich. Wir müssen schauen, wie viel Krankenhausbetten haben wir, wie viel Intensivbetten haben wir, wie sind die Systeme aufgestellt. Und was Sie angesprochen haben, hat den Namen Herdimmunität. Das wurde von Boris Johnson in England beispielsweise auch geplant zu Beginn. Aber das englische NHS hat einfach nicht genug Bettenkapazitäten. Herdimmunität bedeutet, sie lassen alle Leute laufen wie in Schweden und schauen, was rauskommt. Wie viel werden schwer krank und wie schafft dann ihr Gesundheitssystem das? Ich glaube, in Deutschland sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Das orientiert sich an dieser Zahl, die 1,0 ist. Sie können vielleicht noch ein bisschen höher liegen, aber dann haben sie wieder die Besorge, dass wir das dann nicht schaffen, wenn zu viele spontan erkranken. Also es ist länderspezifisch. Wir können das nicht über einen Kamm scheren jetzt, die Aussagen.
Also das heißt, auch da braucht es genaue Untersuchungen, die alles richtig in Relation setzen, bevor man überhaupt dann handfeste Erkenntnisse hat.
Ja, also in Deutschland sind wir führend. Wir werden auch beneidet von einigen Ländern in der Hinsicht. Wir haben ein Top-Medizinsystem, auch wenn es viel kritisiert wird. Wir haben auch gute Testungen. Wir haben auch sehr viel getestet, muss man sagen. Das haben andere Länder bei weitem nicht. Die haben nicht das Geld, so, um zu testen, wenn wir an Indien oder Afrika denken. Also wir können sehr, sehr viel tun. Aber wir sind natürlich auch beschränkt. Wir haben jetzt nicht 100.000 Intensivbetten, dass wir sagen können, okay, 1 Million macht jetzt gleich diese Immunisierung durch eine natürliche Infektion. Ja, vielleicht 10% müssen dann in eine Klinik rein. Das schafft unser System dann auch nicht. Und das ist diese schmale Gratwanderung, diesen Zustand noch aufrechtzuerhalten, bis es dann eine Impfung geben wird. Wobei Impfungen werden auch sicherlich, ob das eine Impfpflicht wird oder kann auch dann, wird auch diskutiert werden, wie das dann mit Impfungen ausschaut.
Gibt es denn, Dr. Schwarzbach, inzwischen auch jetzt in dem letzten Monat, seit wir uns gehört haben, irgendwelche weiteren Erkenntnisse, was das Verhalten des Virus angeht? Es gibt ja manche, oder auch was die Immunität angeht, ist man immun, wenn man es durchgemacht hat? Es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, wenn so eine hohe Immunität schon in der Bevölkerung da ist, vielleicht machen auch andere Coronaviren, die ähnlich sind, uns immun gegen dieses Covid-19.
Ja, also wenn Krankheit, ich meine Ergebnisse anschaue und auch mit Patienten, mit gesunden Leuten, die überhaupt nichts gemerkt haben, die auf einmal Antikörper haben, muss ich sagen, okay, die haben im Endeffekt Glück gehabt, sie haben keine Symptome. Vielleicht hatten sie ein gutes Immunsystem zu dem Zeitpunkt, wie auch immer. Aber wir müssen auch dazu sagen, dass wir längst noch nicht so weit sind, auch hier Daten der Immunität zu erheben. Wir gehen aber davon aus, dass im Endeffekt wie bei jeder Infektion, wenn man ein IgG produziert, also ein Schutzantikörper, sagen wir mal, dass das zumindest eine gewisse Teilimmunität für eine gewisse Zeit gibt. Da gibt es Studien aus China, 2 bis 3 Jahre. Es gibt welche, die sagen 2 bis 3 Monate. Wir müssen immer damit auch rechnen, dass sich so ein Virus mal verändern kann und trotz einer Teilimmunität man trotzdem das Virus wieder abbekommen könnte. Also da, es gibt keine Garantie. Selbst bei einer Impfung gibt es keine Garantie, hundertprozentig. Das muss uns auch klar sein. Wir werden immer gewisse Lücken haben bei dem einen oder anderen, wie das individuelle Immunsystem aufgestellt ist. Aber die Immunität wird schon diskutiert und das wird nur über die Antikörperuntersuchungen gehen.
Aber das heißt dann die Botschaft, das Ganze wird uns die Fragen werden uns nicht nur, bis es einen Impfstoff gibt, begleiten, sondern auch eigentlich darüber hinaus. Denn eine Mutation, 1, 2 Mutationen und schon haben wir das ganze Problem wieder von vorne eventuell.
Ja, aber der Herr Drosten hatte auch schon herausgefunden, dass es schon gewisse Schutzmechanismen wir aufgebaut haben. Einige von uns, die schon mal mit anderen Coronavirus Kontakt hatten, dass vielleicht diese Teilimmunität, weiß man zu wenig darüber, wird aber erforscht werden. Aber das wird uns noch 30 Jahre begleiten. Aber wir sind umgeben von ganz anderen fürchterlichen Erregern. Es ist ja nicht nur das Corona- oder Covid-Virus. Wir haben auch Influenza-Grippen, die werden völlig wegdiskutiert. Ich möchte mal die Statistik sehen, wie viel dieses Jahr mit Influenza-Problemen hatten. Die ist ja auch meldepflichtig, wobei das jetzt etwas in dem Gewühle der Covid-Diskussion völlig untergegangen ist. Also wir hatten 2017 eine Riesenwelle mit, glaube ich, 20.000 Toten alleine bei Influenza. Und jedes Jahr versterben auch Menschen daran, auch junge Menschen. Das wird in der Diskussion alles nicht so berücksichtigt. Wir sind alle One-Way-Street nur auf eine Infektion und vergessen alle das übrige Umfeld, was auch infektiologisch eine Rolle spielt.
Corona, die Zeit vergeht, in der wir mit dem Virus hier leben und gesellschaftlich versucht wird, das Ganze in den Griff zu kriegen. Und statt dass wir sicherer werden, kommen immer mehr Fragen auf. Dr. Armin Schwarzbach ist unser Gast hier in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Er ist Laborarzt, spezialisiert auf Infektiologie. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben jetzt die Möglichkeit, hier anzurufen in dieser Sendung und direkt mit Dr. Schwarzbach zu sprechen, ihm Ihre Fragen zu stellen unter 089 517 008 008. Das Thema dieser Sendung, die Corona-Pandemie, welche Maßnahmen sind hilfreich und sinnvoll? 089 517 008 008. Sie hören Radio Horeb. Wir beschäftigen uns hier in dieser Lebenshilfesendung ganz aktuell mit dem Coronavirus, der Corona-Pandemie. Welche Maßnahmen sind hilfreich und sinnvoll? Das fragen wir Dr. Armin Schwarzbach. Er ist Laborfacharzt mit der Spezialisierung Infektiologie. 089 517 008 008, das ist die Nummer für Ihre Fragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Leins ruft uns aus Neulingen an in Baden-Württemberg. Frau Leins, ich grüße Sie, schön, dass Sie anrufen.
Guten Morgen, grüß Gott, Herr Doktor auch. Ich habe eine Frage. Ich hatte vor vier Wochen, also wirklich so eine, ja, ich war sehr krank, ich war müde, ich hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, alles Mögliche. Ich hatte kein Fieber und ja, und dann, ich wollte mich eigentlich testen lassen und es war nicht möglich, weil ja alles voll war. Jetzt wollte ich einfach nur fragen, gibt es den Antikörpertest schon, kann ich das jetzt machen lassen?
Ja, das ist eine gute Frage, die sich natürlich immer mehr stellt in dem Zustand nach solchen Symptomen. Also Ihre Symptome, sage ich mal, sind unspezifisch, könnte auch etwas anderes natürlich bedeuten, müsste nicht unbedingt Covid sein, aber die Testungen sind inzwischen immer besser geworden, das muss man klar sagen. Vor allem der IgG-Test, da finden wir nahezu 100% raus, also die Daten gehen auch ein bisschen je nach Testhersteller nahezu 100%. Also wenn Sie da das wissen wollen, habe ich das 3 Wochen, ist auch, glaube ich, ein guter Zeitraum, bis Antikörper entstehen. Die IgG-Antikörper brauchen schon so 3 bis 4 Wochen. Ich würde vielleicht nur eine Woche warten. Aus den Verläufen, die wir gesehen haben, von sicher Infizierten kamen Antikörper zum Teil nach einem Monat, sodass sie aber jetzt in das Zeitfenster kommen, durchaus mal eine Antikörpertestung zu machen. Wenn die Antikörper negativ sind, schließt das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass sie das durchgemacht haben, diese Infektion. Ja. Aber ja, wenn der Antikörper positiv ist, kann man sagen, gut, es besteht ein hoher Verdacht, natürlich, klar.
Ja, und der Schutz ist dann da, oder?
Das ist ja die Frage, die wir eben diskutiert haben. Inwieweit gehen wir von der Immunität aus? Man liest in der Presse die und die Meinung auch von den Virologen. Das geht auch kreuz und quer durcheinander, auch in der Presse, also man, oder auch von den Beurteilenden. Also wir gehen schon davon aus, dass zumindest eine gewisse Teilimmunität da ist. Also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn Sie jetzt gleich 3-mal von Corona innerhalb von 4 Monaten erwischt würden. Also so Fälle sind in der Welt nicht beschrieben worden. Es wurde diskutiert, ob dann das Virus nochmal reaktiviert werden könnte im Endeffekt, ist aber auch umstritten bislang, gibt es auch keine eindeutigen Belege, sondern die Masse an Patienten, die meisten, die ich kenne, die haben es einmal hinter sich, hatten diese Episode gesichert und sind auf dem Aufwärtsweg, also auch diese Abstriche sind negativ, das heißt, die werden auch zunehmend sicherer in der Bevölkerung mit ihrem IgG Antikörper dann durch die Gegend laufen können und dürfen auch wieder am Berufsleben teilnehmen.
Gut, ich habe das EEG oder E?
Immunglobulin G ist das
akustisch nicht verstanden.
Das Immunglobulin G, IgG heißt
ach, das. Ach, das IgG. Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Das ist quasi der Schutzantikörper. Man sagt, das ist ein Schutz wie bei allen anderen Impfungen oder Infektionen. Sagt der Labormediziner, das ist an für sich der schützende Antikörper, der IgG, der auch länger bleibt im Blut, der auch bei der Impfung dann sicherlich erzeugt werden muss, wobei der auch nicht ewig bleiben wird. Auch so ein IgG hat, wir nennen das Halbwertszeiten. Das heißt, innerhalb von 21 Tagen normalerweise verringert sich die Hälfte dieses Antikörpers, ist ein Proteinmolekül, um 50%. Wir haben dann noch solche Gedächtniszellen, das heißt, wenn dann ein Virus nochmal kommen sollte, das ähnlich ausschaut, boostern quasi nochmal ihre, also ich rede insgesamt von Infektionen, nicht nur von dem Covid, das wissen wir insgesamt. Aber warum soll das Virus jetzt anders sich darstellen als ein Influenza-Virus meinetwegen? Also insofern gehen wir davon aus, Immunität anzunehmen, sagt der Laborarzt dann, oder Teilimmunität anzunehmen oder mögliche Immunität anzunehmen, wie man das auch immer dann formulieren mag.
Und vielleicht noch im Anschluss die Frage, wie geht man dann vor, wenn man so eine Testung machen möchte? Geht man einfach zum Hausarzt und sagt, ich hatte da die Symptome, ich möchte an einen Test ran, oder gibt es da andere Instanzen?
Ja, die Teste sind leider Gottes auch von einem Virologen nicht so hervorgehoben worden. Also man hat gesagt, ja, das ist alles nur experimentell. Aber ich kann Ihnen sagen, es werden massenweise in Amerika Teste, Millionen vorbereitet dieser Teste. Da gibt es ein Unternehmen, in der Schweiz auch ein großes Unternehmen. Auch die Bundesregierung ist auf dem Wege, dass man Testungen in der Routine anbietet. Momentan zahlen die Kassen das noch nicht. Es ist aber geplant, dort eine Kassengebühr einzuführen. Aber es kostet ja so um die 20 Euro so ein Test, oder sagen wir 25 Euro je nach Labor. Also es ist nicht die Welt, wenn man IgG mal wissen möchte. Meist macht man nur das IgA mit, weil wir wissen, aus dem IgA kommt auch noch eine sehr starke Schleimhaut-Antikörperantwort, also mukosal, die wir sehen bei einigen Patienten, was auch dann länger noch persistiert. Also wir wissen auch vieles selber noch nicht, aber so man muss so mit dem Test 40, 50 Euro insgesamt rechnen für zwei Antikörperklassen. Aber das machen immer mehr zunehmend. Ob die Hausärzte dann dahinter stehen oder welche Meinung die dann vertreten, welche Lager sie angehören, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Es gibt Hausärzte, die sind sehr aufgeschlossen, aber es gibt auch Hausärzte, die blocken es komplett ab und sagen, das ist alles Quatsch. Die sagen auch, juristisch ist das für mich jetzt ein Risiko, da eine Aussage zu treffen. Aber wenn wir natürlich alle den Kopf in den Sand stecken als Ärzte oder Laborfachärzte, kommen wir nie einen Schritt weiter im Endeffekt. Mhm.
Aber der Hausarzt ist schon die Adresse für so eine Frage.
Der Hausarzt wäre die Adresse, der dann auch sagt, ja, ich nehme dir mal Blut ab und dann schicke ich in mein Labor. Man muss eins dazu sagen, die Teste waren ausverkauft und sind auch zum Teil ausverkauft, weil die Produktion der Hersteller nicht so schnell nachgekommen ist. Also heutzutage muss man manchmal Glück haben, wenn man einen Test auch ziemlich zeitnah gemacht bekommt.
Danke, Frau Leins, für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen nach Neulingen. Und hören wir nun Frau Schmidt-Lünes, die uns aus Landau in der Pfalz anruft. Frau Schmidt-Jüngs, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die wunderbare Sendung. Ich habe eine Frage zur Maske. In der Apotheke gibt es nur eine einfache Maske mit einem Vlies. Und da wird mir gesagt, dass wenn die feucht wird durch das Atmen, muss man sie wegwerfen. Andere Information ist für mich, dass man, wenn man sie einige Tage liegen lässt, ist es okay. Oder erwärmen. Also können Sie mir da genaues sagen, denn das ist ja sehr wichtig, weil ja jetzt alle Leute die Masken tragen sollen.
Ja, das ist jetzt auch ein Punkt, den wir natürlich auch bei uns im Labor oder auch in medizinischen Berufen immer diskutieren. Wir versuchen uns da über FP2 oder besser FP3 Masken zu schützen. Die sind mit diesen kleinen Filterchen drin, da können wir die länger nehmen. Das haben Sie aber nicht draußen für den Hausgebrauch oder wenn Sie einkaufen gehen. Also ich selbst habe mir auch ein paar von diesen einfachen FP1-Masken geholt und es gibt beispielsweise die Möglichkeit, die zu desinfizieren. Wenn Sie ein Desinfektionsmittel haben, tun Sie desinfizieren, legen die draußen in die Sonne etwas. Sie können auch etwas Alkohol drauf tun. Alkohol ist auch desinfizierend, Kloster vom Lissengeist, Stichwort beispielsweise. Sie können also auch eine Desinfektion machen. Die Viren werden nicht ewig, also die Sie auch selber, ich sag mal von innen, Sie haben ja auch Bakterien und Viren im Mund, die sind natürlich auch überlebensfähig. Da es können sich auch ein Schimmel abbilden, ein Pilz, wenn man da auf der Zunge was hat, also auch Sporen nach außen kommen. Also man sollte schon die Maske auch sich anschauen. Und mit einer Maske, ich glaube, die Bundesregierung will 1,5 Milliarden ordern. Also mit einer Maske alleine ist es über ein halbes Jahr nicht getan. Aber Sie ziehen die auch nicht immer an im Endeffekt. Also wenn Sie an der frischen Luft mal spazieren gehen, müssen Sie nicht unbedingt die Maske tragen. Ich würde die wirklich nur, ich habe meine in den Geschäften an, wenn ich einkaufe, ist ja eine Pflicht sowieso, habe ich auch schon vorher gemacht. In dem Betrieb mit dem Patienten natürlich die FP3-Masken. Also es hängt immer situativ, aber wenn Sie an der frischen Luft im Garten sitzen, brauchen Sie ja zu Hause keine Maske anzuhaben. Dann würde ich die schon mal trocknen, weil die trockene heiße Luft mögen die Bakterien insgesamt nicht oder auch die Pilzsporen, die gehen auch dann schnell kaputt. Aber wenn die verschmutzt ist, können Sie sowieso nicht mehr tragen dann.
Ja, aber was ist von der Aussage zu halten, dass man, wenn man sich 3 bis 4 Tage liegen lässt,
ja, also man geht davon aus,
dass die Bazillen abgestorben sind, auch Coronavirus.
Ja, geht man von aus, das müsste ja dann von Ihnen selber reinkommen. Auf Papier sagt man nicht so lange. Also inzwischen habe ich gelesen, selbst dass es nur wenige Stunden, vielleicht mal 1 Tag oder 2 Tage. Aber vielleicht kaufen Sie sich auch 2 Masken, wenn Sie rankommen und tragen den Wechsel. Und die eine tun Sie mal austrocknen lassen, dann gehen die Viren ja kaputt nach einer Zeit. Dann lassen Sie halt 3 Tage liegen, dann sind Sie auf einer sicheren Seite.
Dankeschön, Frau Schmidt-Jüngst. Eine Frage, die sich heute viele stellen, sicher, wo es auch eben, da es auch eine Maskenpflicht gibt jetzt in vielen Gelegenheiten des öffentlichen Lebens. Vielleicht noch die im Anschluss, wie sieht es mit den selbstgenähten Masken aus? Gilt da dasselbe? Ich meine, die kann man ja auch waschen.
Ja, genau. Jetzt haben Sie den, Frau Fröhlich, den richtigen Punkt. Die kann man sogar waschen. Und ein Waschvorgang mit so einem Virus, ja, könnte es auch theoretisch überleben, aber ist sehr unwahrscheinlich. Also der Waschvorgang, wenn Sie selber sich was gescheit, ist es ja auch erlaubt, einen Schal zu nehmen beispielsweise oder auch also irgendwas, was Sie schützt im Endeffekt, sollten Sie nehmen. Und das Waschen ist sicherlich auch eine gute Idee, wenn Sie das
können. Es gibt da die schönsten Bastelanleitungen im Internet, also ich meine Nähanleitungen sowieso, aber wer jetzt mit der Nähmaschine nicht so gut zurande kommt. Da habe ich auch gesehen, wenn man ein Halstuch nimmt, das in einer bestimmten Weise faltet. Und dann gibt es die Idee, fand ich sehr spannend, da einen Kaffeefilter reinzutun und das Ganze dann so gefaltet, dass es wirklich fast wie ein Mundschutz aussieht, wie ein offizieller. Ist das auch eine Möglichkeit?
Kaffeefilter? Ja, wir haben im Labor auch Kaffeefilter gefaltet mit einem Gummi. Und es, in Italien gibt es sogar die Damenbinden, die verwendet wurden. Also ohne Witz, aber auch dort haben sie einen Schutz im Endeffekt. Es geht ja darum auch, dass sie die anderen schützen. Also sie selber können sich ja nicht hundertprozentig schützen durch die FP1-Masken.
Gut, vielen Dank, Frau Schmidt-Jüngst. Alles Gute Ihnen nach Landau. Und dann hören wir als nächstes Frau Lederer aus Altbach in Tirol. Frau Lederer, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, das ist eine ganz eine spannende Sache jetzt. Wissen Sie was, jetzt ist ganz viel Praktisches gesagt worden. Aber der Brief vom Pfarrer Kocher für Mai ist nicht alles drin. Und wissen Sie, was mir immer mehr bewusst wird? Mutter Gottes am Medjugorje hat gesagt im März, Satan herrscht und will den Menschen und die Natur zerstören. Und immer mehr kommt mir das bewusst. Gestern habe ich in KTV diese ganzen Maßnahmen und was man alles tun muss mit der Eucharistie. Mir ist die, muss ich sagen, Schmerz habe ich gehabt. Und Mensch, mit dem Allerheiligsten sind wir jetzt so lange leichtfertig umgegangen. Und jetzt ist genau das Gegenteil. Grauenhaft fast. Aber wir haben eine Chance. Und was in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, ich glaube, dass man viel mehr betonen müsste. In Ninive sind sie umgekehrt, haben Buße getan. Und wenn wir in die Kirche, in den heiligen Raum gehen und mit Maske, also bitte, ich möchte da nicht sagen, aber mit Maske und wie mit einer Zange die Hose, grauenhaft, in einen heiligen Raum. Und wer glaubt, wenn wir glauben, das ist ein heiliger Raum. Und wenn wir zusammenkommen zum Gebet, Gott bestürmen, ich glaube, das ist ganz was Wesentliches. Ganz was Wesentliches. Und einfach das Gottvertrauen. Er will uns ja helfen. Aber er kann nicht helfen, wenn der Mensch gleich weiterlebt wie jetzt. Das ist sicher, kann vielen nicht mehr so sein. Aber vom Glauben her, wie der Kocher schon sagt, es ist einfach kein Glaube da. Und Das ist so schwer, weil der Mensch, der schon lange in Sünde lebt, der ist so blind. Und das ist mein größter Schmerz, wenn man das in den eigenen Familien erlebt. Und deshalb, es geschieht viel Gutes. Aber noch mehr sagen, in die Kirche gehen, mit sicher vielleicht Abstand und das ganze Theater, was wollte ich.
Also ein Aufruf,
aber,
Frau Lederer.
Anbeten, bitte, anbeten. Das wäre
ja, Frau Lederer, Sie sehen einen... Sie sehen einen Aufruf zur Umkehr in dem Ganzen auch.
Ja,
also das trifft ja die...
Ja, also wenn ich da was sagen könnte, Sie haben im Prinzip völlig recht. Die Welt ist sehr materiell eingestellt worden, auch die Kinder und so weiter. Und was bedeutet materiell, finanziell, Kapitalismus? Es bedeutet Stressoren für uns. Es bedeutet schlechte Ernährungsgewohnheiten, Fastfood, Hamburger essen, nicht mehr die gute Hausküche als Beispiel. So, über das haben wir unser Immunsystem geschwächt. Das kann man auch messen über Cortisol, Adrenalin, wie auch immer. Da gibt es Experten dafür. Und jetzt müssen wir natürlich wieder schauen, das Immunsystem aufzubauen. Wie geht es aufzubauen? Natürlich, das habe ich auch gesagt, mens sana in corpore sano. Das heißt, wir müssen eben schauen, wie bekommen Sie auch über die mental, auch die spirituelle Ebene gehört ja absolut dazu, auch die kirchlich-religiöse Ebene gehört absolut dazu. Wie bekommen Sie wieder Ihren Geist hin? Wir werden ja momentan alle in einem Panikmodus, werden noch mehr immungeschwächt durch diese Sache, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass es auch ums wirtschaftliche Überleben für einzelne Unternehmen oder für einzelne Personen geht. Und wir können auch nur immer dann in die Kirche gehen. Die Kirche hat auch in Deutschland beispielsweise Finanzierungsprobleme, was ich so gelesen hatte, wenn auch irgendwo ein Geld erwirtschaftet wird. Vielleicht nicht mehr in dem Maße des Wohlstandes, was wir alle genossen haben in der guten Phase. Ich glaube, da müssen wir alle etwas zurückschrauben im Endeffekt. Also unsere Lebensgewohnheiten sollten sich jetzt auch etwas ändern.
Mhm. Danke, Frau Lederer, genau für Ihren Hinweis eben. Es gibt auch diese spirituelle Dimension des Ganzen und gerade das ist ja an der Kirche uns als Christen unser Auftrag, das auch immer wieder die Welt daran zu erinnern. Danke für Ihren Anruf, Frau von Habsburg ruft uns an aus Germering. Guten Morgen, Frau von Habsburg.
Ja, grüß Gott. Ich habe es mit bebendem Herzen hier verfolgt und freue mich sehr, dass Sie so einerseits wissenschaftlich realistisch dran gehen und andererseits die Ebene des Geistigen da nicht ausgeschlossen haben. Und dass beides zusammengehört, habe ich mir von Anfang an als Prinzip gesetzt bei der ganzen Sache. Habe versucht, ehrlich gesagt möchte ich es jetzt auch so weitergeben, eigentlich mich abzuschotten gegen zu viel Infofluss, um mich innerlich erstmal zu klären mit natürlich der göttlichen Anbindung, vor allem im Zwiegespräch in diesem geistigen Stillwerden und habe dann versucht, die reelle Lage draußen zu beobachten. Was mir auffiel, ist jetzt einerseits, dass man wirklich durch das, dass ich sagen, Materialismus regiert, leider die falschen Ansätze greift, um überhaupt dran zu gehen, dass man als Mensch ja auch in Riesenkapazitäten hat. Das sage ich jetzt, das eine, was mir auch Geistliche, die Eingaben gekriegt haben, da vom Himmel gesagt haben, es geht ja so viel über Blutreinigung. Also es geht ja so viel, also die Hildegard von Bingen oder auch da gab es bestimmte Tinkturen, die man damals im Altertum schon genommen hat oder den Aderlass, um an die Blutreinigung zu kommen, die ja auch das Blut stärkt und immunisiert. Das kann wirklich die größte Population machen, sowas. Und die andere Seite mal, die, was mir von Anfang an gekommen ist, wir müssen bitten, dass diese Regierung und diese Welt den Gottesbezug wieder vorne dran stellt. Wenn wir Gott mit ins Boot nehmen, dann wird er uns die Lösungen geben. Und das vierte, was mir unheimlich stört, ist, dass man immer nur von Impfungen redet. Das ist nicht die Impfung allein, die es machen kann oder wird. Es geht wirklich um die Stärkung des Immunsystems, wie Sie es gesagt haben. Haben Sie da noch vielleicht andere Ansätze, die man auch hat?
Ich kann Ihnen nur 100% zustimmen, muss ich sagen. Ich habe gerade mal so Notizen gemacht. Also wir sind ja sehr chemisch orientiert, pharmazeutisch, chemisch. Wir denken, wir nehmen irgendein Medikament ein und dann ist uns gut. Also die Heilungskräfte der Natur sollten wir einfach einen Umschwenk mehr von der Chemie wegmachen, auch wenn es vielleicht dort Arbeitsplätze kosten wird. Aber die Medizin ist so chemisch geworden. Und die Medizin kam ja über Hippokrates und diese Entwicklung aus Griechenland kam ja im Endeffekt auch aus der Natur, also über einfache Methoden. Da können wir sehr wohl was fürs Immunsystem tun. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir an der Immunitätslage Lage, auch Stichwort Hildegard von Bingen, ist durchaus, ich darf sie als Schulmediziner gar nicht in den Mund nehmen, weil unsere Ärztegeneration, ich bin ja auch Arzt, eben sehr pharmazeutisch-chemisch erzogen wurde. Und wir wissen ja auch, dass das Virus beispielsweise auch Patienten schädigen kann, vielleicht mehr sogar, die einen ACE-Hemmer, das ist so ein Blutdrucksenker, einnehmen, weil es die Rezeptoren eben dort liebt, die dort auch entsprechend vorliegen. Also wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich zurückkommen zum ruhigen Lebensstil, natürlich auch, wie gesagt, mental gesund, und was wir nicht machen dürfen, uns nur mit Negativnachrichten belasten. Ich glaube, das ist absolut schädlich. Wir müssen die Verhaltensregeln wissen, aber man kann ja bald die Zeitung nicht mehr aufmachen. Es steht ja immer nur Negatives drin. Es gibt ja mal keine positiven Nachrichten. Und das positive Denken stärkt unser Immunsystem.
Das heißt, genau, da gibt es eine, gerade Angst ist ja sicher kein guter Ratgeber, und Angst schwächt uns wahrscheinlich mehr als dass es uns stärkt, ja, also dass es uns schützt.
Wir haben viele Patienten mit Panikattacken und mit Depressionen, und da müssen wir extrem vorsichtig mit umgehen, genau in dieser Zeit mit negativen Image, negativen Nachrichten. Und ich erwarte an sich auch von der Politik, von unserer Kanzlerin oder auch von Gesundheitsministern, einfach mal Hoffnung machen, einfach mal was Positives sagen. Also diese negativen Sachen kann ich schon gar nicht mehr hören. Also geht mir zumindest so.
089-517-008 ist die Nummer zu dieser Sendung. Danke, Frau von Habsburg, für Ihren Einwurf. Und wir begrüßen nun aus den Niederlanden Herrn Schmölders. Herr Schmölders, ich grüße Sie. Schön, dass Sie uns anrufen.
Ja, guten Tag.
Was haben Sie uns zu erzählen aus den Niederlanden?
Ich wollte eigentlich nur einstimmen mit ein paar andere Anrufer. Und ich muss eben mein Radio ausmachen, ansonsten hört es.
Genau, wir haben ein Echo, bitte immer das Radio im Hintergrund. Sobald Sie den, sage ich auch den anderen Hörern, die anrufen, sobald Sie den Ton auf dem Kopfhörer haben, können Sie das Radio leiser stellen. Sie hören dann über den Kopfhörer die Sendung mit. So, dann hören wir, bis Herr Schmölders wiederkommt. Ja?
Ja, also ich möchte nun einstimmen mit einigen Anrufer vorher, dass die Menschen hun Gedrag veranderen müssen. Ze müssen anders leben, als ze bis jetzt gemacht haben. Und dann werden ook die Krankheiten abnehmen. En we gucken in de historie naar andere pandemieën, dan zien we ook dat het altijd immer met slecht. Schlecht benehmen, schlecht Gedrag, verkehrt leben, zusammengeht. Und eben gucken. Also ich habe diese Symptome von, die wir jetzt haben, von Corona, die habe ich schon Jahren, laufe ich damit. Und ich bin zu verschiedenen Ärzten gewesen und so. Und mijn ervaring is, die ärzten doen niet veel. Zo, zeg maar even kort. Weil es die daar ook van uitgaan dat het een gedragsprobleem is. En ik heb dan ook zelf een nabelschouw gemaakt. Want ik ben erachter gekomen dat ik verschillende dingen fout gemaakt heb. Zum Beispiel rauchen, trinken und so, das kennen sie alles. Aber auch in der Sexualität, dass da viele Dinge falsch gelaufen sind. Und wenn man das verändert, also richtig nach die christliche Regeln lebt, dann geht das weg. Dann kann man die Krankheiten überwinden. So, das wollte ich mal eben sagen. Ich wollte das jetzt eben.
Das ist ein Aspekt, der im öffentlichen Diskurs oft untergeht, Herr Smölders, nicht?
Ja. Und das ist eine Diskussion ohne Ende, ne?
Ja, wir dürfen aber eins nicht vergessen. Die Patienten, die es betroffen hat, also arg betroffen hat, sind eben auch Vorgeschädigte. Und als Raucher schädigen sie natürlich vor, egal wie man es darstellt. Andererseits ist das Virus, kann es auch unterschiedlich aggressiv, wir nennen das virulent sein, so dass es nicht in unseren Händen liegt, wie unser individueller Verlauf dann auch. Das weiß kein Mensch. Aber das wissen wir auch nicht, wenn wir irgendwelche Unfälle haben sollten oder andere Infektionen oder irgendwelche Traumata. Wir wissen einfach nicht. Das Schicksal können wir manchmal nicht beeinflussen, auch wenn wir sagen, wir verhalten uns entsprechend diesen Regeln, die uns irgendwie vorgegeben werden. Es ist doch mehr eine Individualität dahinter zu sehen. Also insofern warne ich auch etwas vor, zu sagen, wir können einfach so und so leben, dann passiert uns schon nichts. Wir müssen immer damit rechnen, dass trotzdem was passieren kann, weil dieses Virus ist auch nicht zu unterschätzen in der akuten Phase.
Und manchmal weiß man auch gar nicht so richtig, warum es den trifft und jenen nicht.
Genau.
Herr Smulders, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute in die Niederlande, die ja auch schon einiges mitgemacht haben in dieser Pandemiezeit. Dankeschön für Ihren Anruf. Hören wir Frau Reimer aus Bremen als Nächste in dieser Sendung. Frau Reimer, guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank erstmal für Ihre wunderbaren Sendung, auch jetzt zu diesem Thema, was ja wirklich die Menschheit verunsichert. Ich hätte zu dem Herrn Doktor noch mal eine Frage über die selbstgemachten Stoffmasken. Ich habe auch etliche und dann hatte ich in Markus Lanz diese Sendung den Dr. Lauterbach mal gehört und der hatte gesagt, Staubsaugerbeutel könnte man sich zurechtschneiden und die hätten also eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, Bakterien abzuhalten. Dann wurde mir aber gesagt, das sollte man lieber doch nicht tun, weil so ein Staubsaugerbeutel viele schädliche Stoffe hätte. Dann habe ich mir da so eine Slip-Einlage mal reingehört und dann habe ich gedacht, kriegst ja keine Luft, das ist auch nichts. Und jetzt, gut, die Kaffeefilter habe ich auch, ich finde, das ist sehr steif und man kriegt auch kaum Luft. Nun wollte ich fragen, gehen auch Teefilter?
Das ist eine spannende Variante, habe ich noch nicht ausprobiert. Sie können ja mal Erfahrungen sammeln und uns an Radio Horeb, dann können wir das weiter verbreiten. Aber ja, alles, was filtriert, kann man ausprobieren. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, man muss ja auch Luft bekommen im Endeffekt. Und ich denke schon, dass wir auch mit guten Masken der Zukunft versorgt werden. Also alles, was Sie tun können, egal wo Sie den anderen schützen im Endeffekt, geht ja, wie gesagt, nicht um Sie jetzt primär. Tun Sie was Gutes. Und die Pflicht ist da, also Sie müssen eh was tun. Ich finde jetzt wichtig, dass man Kaffeefilter kann ich auch nicht so vertragen, aber machen Sie was, probieren Sie mal einen Teefilter einfach aus.
Ja gut, was soll ich ausprobieren? Mir geht es ja um die optimale Sicherheit. Na gut, gibt es ja nicht, aber doch so gut wie möglich. Ja, und weil ich dachte, ein Teefilter ist ja auch ein Filter.
Also da würde ich, aber an Ihrer Stelle gehen Sie wirklich also zum Profi hin, basteln Sie nicht selber rum. Also da würde ich wirklich mal schauen, dass Sie nicht doch an einer Maske, an einer FP1-Maske oder 5 Stück dran kommen. Die werden ja wieder ausgeliefert. Also
Sie meinen jetzt diese ganz, ganz schlichten in der Apotheke, diese?
Ja, die habe ich
auch. Und die sind am besten, meinen Sie, als die Stoffmasken?
Ja, wenn sie nicht aus China verseucht ankommen. Die chinesische Regierung hat sie jetzt schon einiges aus Verkehr gezogen.
Nur mit Gebet solche Dinger dann auch noch umbinden. Ja, ich hatte gedacht, die Stoffmasken, das ist praktisch. Ich habe da mehrere und habe gedacht, ich packe da was rein.
Machen Sie das, wo Sie mit zurechtkommen und gut mit leben können und zweckmäßig ist, vor allem ohne, dass Sie jetzt Luftnot kriegen sollten. Den Weg müssen Sie beschreiten.
Ja, gut. Mir ging es jetzt wirklich um die Teefilter, ob das auch zusätzlich noch abhält, wenn ich die reinlege oder soll ich die ganz rauslassen? Also ob das wirklich noch ein Schutz ist.
Also ich würde nicht zu viel rummachen, muss ich sagen. Also eine Variante und dann ist gut.
Weil der Teefilter klingt insofern überzeugend, als dass er einfach sehr feinmaschig ist wahrscheinlich und deshalb wäre es vielleicht die Frage, es auszuprobieren. Aber klar, Frau Reimer, der Dr. Schwarzbach ist jetzt Laborarzt und kann natürlich keine chemischen Aussagen über die Zusammensetzung eines Teefilters machen. Vielleicht wissen wir in ein paar Wochen mehr darüber, wenn die Leute mehr rumprobiert und getestet haben. Dankeschön für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen. Und wir müssen eben im Blick behalten, ganz rausfiltern geht wirklich zuverlässig rausfiltern. Das geht nur mit den Masken, die im Moment eben dem Pflege- und Ärztepersonal vorbehalten sein sollten. Alles andere ist eher dafür, dass man versucht, dieses Streuen von Viren so weit wie möglich zu verhindern. Dann begrüße ich jetzt eine Hörerin, die uns aus der Gegend von Bamberg anruft. Anonym, herzlich willkommen.
Ja, grüß dich Gott. Entschuldigung, es erstaunt mich, dass der gefährlichste Ort der Welt ganz aus dem Blick gerückt ist, nämlich der Mutterschoß. Da werden doch jedes Jahr ganze Völker ausgerottet und das ja mit vollem Bedacht. Also das verstehe ich nicht, wieso nur die Pandemie, da sterben weniger als von auf Deutsch gesagt der Abtreibung.
Das
und dann werden die Kinder noch weiter verwertet.
Das ist noch ein ganz eigenes Thema. Genau, ich fürchte, dass diese Frage noch nie so richtig im Blickpunkt war. Genau, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Vielleicht aber im Anschluss daran, Dr. Schwarzbach, es sind Stimmen aufgekommen, die sagen, dass Impfstoffe vielleicht auf embryonalen Stammzellen irgendwie entstehen, gezüchtet oder was weiß ich was sein könnten und dass wir deshalb als Christen in ethische Konflikte kommen könnten. Haben Sie sowas auch schon gehört?
Ja, die embryonalen Stammzellen sind ja in Deutschland verboten, beispielsweise. Also auch therapeutisch.
Ja, aber in anderen Ländern ja nicht.
In manchen Ländern, genau. In manchen Ländern gibt es die. Werden die auch eingesetzt, therapeutisch. Das ist eine ethische Frage. Meistens nimmt man aber auch zu Virusanzug diese Hühnereiweißkulturen dazu. Also insofern denke ich, wird man diesen Weg in Deutschland umgehen. Was wird aber dann werden, wenn es beispielsweise in China oder in einem Land produzieren würde, im größeren Maßstab? Wenn es dann tatsächlich aus embryonalen Stammzellen passiert, das glaube ich, können wir ethisch, wir haben ja auch eine Ethikkommission, das muss natürlich auch noch beantwortet werden.
Aber da gilt es sicher auch, einen aufmerksamen Blick drauf zu haben, wie werden diese Medikamente überhaupt hergestellt?
Ganz genau, und vor allen Dingen, welche Stabilisatoren sind noch drin, also Aluminium, Stichwort beispielsweise, oder auch andere Stabilisatoren, andere Toxine, die uns gefährlich werden können. Also mein Sohn sagt beispielsweise, ihm wäre lieber, wenn er die Infektion so abkriegen würde und nicht die Impfung, weil er ja nicht weiß, wie kann man durch eine Impfung vielleicht geschädigt werden. Und die jungen Menschen machen sich ja auch schon Gedanken. Also er ist kein Impfgegner beispielsweise, aber wir müssen uns auch Gedanken machen, wie kann eine Impfschädigung dann ausschauen beispielsweise.
Ja, vor allem, wenn die Testphasen so unglaublich schnell durchlaufen werden, nicht, dass wir da nachher alle mit durchgeimpft werden mit einem Stoff, wo noch gar nicht richtig absehbar ist, ob der wirklich sicher ist für den Menschen auch.
Ja, ganz genau.
Viele Fragen, die aufkommen. Danke für Ihren Einwurf unserer Hörerinnen. Und dann hören wir als letzte Hörerin noch Frau Bartel, die uns aus Bad Godesberg bei Bonn anruft. Hallo.
Einen schönen guten Morgen, Frau Bartel aus Bonn-Bad Godesberg, Frau Fröhlich und Herr Dr. Schwarzbach. Die Anruferin vorher hatte ja schon ein bisschen so meine Thematik, die mir seit vielen Jahren auf dem Herzen liegt, gerade vorweggenommen. Da ging es ja um die menschlichen Zellen, die eventuell in Medikamenten explizit in Impfstoffen vorhanden sein. Und da gibt es tatsächlich einen Marker, also ein Stoff, der heißt MRC5. Der ist gerade im Masern-Mumps-Röteln-Impfstoff drin. Da geht es, das sind fibroblastische Zellen aus der Lungengewebe eines abgetriebenen 14 Wochen alten Fötuses, der zwar 1966 abgetrieben wurde, der aber im Labor immer wieder weiter reproduziert wird. Ich habe da schon oft auch mit Gemeindemitgliedern mal drüber gesprochen, auch mit dem Pastor mal, und ich finde das hochkompliziert. Also mir bricht es das Herz. Also ich bin selber auch examinierte Hebamme und bin selber auch im Lebensschutz tätig und aktiv. Und dass wir über diese Impfstoffe halt eigentlich uns da ein Stück mitschuldig machen beim Herstellen und auch wahrscheinlich als Patient, der sich spritzen lässt, da finde ich, vielleicht ist es ein neues Thema, aber vielleicht kann der Dr. Schwarzbach oder auch Sie, Frau Fröhlich, mir da nochmal eine Antwort drauf geben, weil es sieht ja so aus, dass die Impfung, die Pflichtimpfung, wie Herr Söder sagt, wahrscheinlich kommen wird für den Coronavirus und dann auch noch so kurz getestet. Das ist das, was mir wirklich Sorgen macht. Ich glaube ganz fest daran, dass das Immunsystem, was der Herrgott uns gegeben hat, ein großer Schatz ist, den wir mit Liebe, Empathie und gesunder Lebensweise sehr stärken können. Und ist für mich etwas, ja, vielleicht ist auch genug, glaube ich. Bitte schön, ja. Frau Fröhlich. Mhm.
Ja, ich kann sicher, ich bin ja überhaupt nicht vom Fach verbartelt, aber ich verstehe sehr, sehr Ihre Bedenken. Ich habe Freunde in Italien, die sich grundsätzlich gegen Impfungen für ihre Kinder entschieden haben. In Italien ist das noch viel mehr Tabu als bei uns in Deutschland. Und da weiß ich, was für eine Widerstandskraft Eltern brauchen, wenn sie eine solche innere Überzeugung haben, um das in so einem Fall gegen den öffentlichen Druck auch durchzusetzen, weil sie eben als Eltern diese Gewissensentscheidung getroffen haben. Wie steht das dann? Das ist sicher eine Frage, die wir uns stellen müssen, Dr. Schwarzbach. Wie sieht das aus, wenn da jetzt Impfstoff auf den Markt kommen, wo man uns wie in vielen Sachen einfach auch nicht so recht informiert, wie die hergestellt werden, und dann kommt das eventuell noch mit einer Pflicht daher?
Ja, es ist Risiko-Nutzen-Überlegungen, die bei jedem Eingriff in den Körper natürlich stattfinden. Es ist ja nichts Natürliches. Wir werden durch die jetzige Infektion werden schon einige Impftitel haben im Endeffekt, weil es wie eine große Impfung ist und viele sind schon geimpft worden, oder das ist ja diese Herdimmunität, über die wir reden im Endeffekt. Aber es wird Risikogruppen geben, die werden geimpft werden müssen, weil die einfach so nah dran sind an den Patienten. In Italien sind 151 Ärzte verstorben beispielsweise, die hochrisikobehaftet sind in den infektiologischen Abteilungen. Also wir werden impfen, aber die Frage ist, müssen wir jeden impfen und was machen wir mit denen, die das einfach nicht tolerieren, die Impfung, oder auch nicht wollen?
Und dann eben auch die Frage, wie kommen wir an die Informationen über die Impfstoffe ran, die uns überhaupt erst eine Entscheidung möglich machen?
Ja, also es ist ein Riesendruck da, und ein zeitlicher Druck ist immer ein schlechter Ratgeber. Das heißt, da werden auch bestimmt ein paar Fehler passieren, definitiv. Das heißt aber, wir müssen ja schauen, wie können wir diesen Kreislauf unterbrechen. Und ein Teil der Bevölkerung, ob es ein Großteil oder wie auch immer, wird geimpft werden müssen wahrscheinlich.
Ja, Frau Bartel, danke, dass Sie uns auch noch auf dieses Thema nochmal aufmerksam gemacht haben. Alles Gute Ihnen nach Bonn. Dr. Schwarzbach, zum Ende dieser Sendung, die Corona-Pandemie, welche Maßnahmen sind hilfreich und sinnvoll? Sie haben gesagt, die ganze Negativdenken, das schwächt uns eigentlich mehr und macht uns dann eher noch anfälliger, als dass es uns irgendwie schützt. Was lässt Sie denn, gibt es irgendwelche Aspekte, Punkte, die Sie hoffnungsvoll in die Zukunft gucken lassen?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber im Endeffekt würde ich mir mal so einen runden Tisch wünschen von Politikern, Virologen und Wirtschaftlern. Die Politik sollte natürlich auch durch Sozialverbände vertreten sein, durch verschiedene Gruppierungen, die dann an einem Tisch sitzen würden. Die Virologen sollten da auch in einer Gruppe sitzen, nicht nur ein Virologe. Und die Wirtschaft sollte auch in verschiedenen, ob es Mittelstand ist oder große nehmen, das sollte mal an einen Riesentisch kommen im Endeffekt und dann alle Vor- und Nachteile von jeder Maßnahme überlegen. Aber wie es momentan entschieden wird, glaube ich, wird das keine Zukunft haben in Deutschland.
Wenn wir als Politik die Politik das nicht gleich macht, wäre das ja vielleicht auch ein Forum, wo die Kirche sich auch mal stark machen könnte, sagen könnte, wir organisieren mal so eine Konferenz, wir laden die Leute ein und versuchen damit in die Öffentlichkeit zu gehen, um einen Beitrag für den Ganzen, einen konstruktiven, sinnvollen Beitrag in der ganzen Diskussion da einzubringen. Wäre ja auch mal eine Möglichkeit.
Ja, das wäre sehr wichtig, weil wir verschiedene Interessenkonflikte auch in der Politik oder in der Wirtschaft natürlich haben, auch bei Virologen natürlich auch. Mhm. Also das würde ich mir wünschen, dass ein neutrales Institut quasi diesen Roundtable organisiert und man dann eben alle Unwägbarkeiten auch über die Impfung diskutieren würde.
Mhm. Ein großer Kongressthema oder ein Diskussionsforum über dieses Thema unter Fachleuten der verschiedensten Fachrichtungen. Das wäre mal ein wichtiger Beitrag in dieser ganzen Krise. Vielen Dank, Dr. Schwarzbach, dass Sie uns und den Fragen unserer Hörer zur Verfügung gestanden haben, hier jetzt eben in diesen Zeiten der Corona-Pandemie, die immer mehr Fragen und Unsicherheiten aufwirft. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Danke auch unseren Hörerinnen und Hörern für die zahlreichen und konstruktiven Anrufe. Wenn diese Hörung noch jemand gerne nachhören möchte oder wenn Sie die weiterempfehlen möchten, dann können Sie auf den Internetauftritt von Radio Horeb verweisen. Eben die Sendung wird dann ganz aktuell eingestellt werden unter horeb.org. Horeb.org, dem suchen Sie dann den Podcast von Radio Horeb, die Mediathek, und dort in der Lebenshilfesendung wird dann in der Rubrik der Lebenshilfesendung werden wir die Sendung zum Nachhören einstellen. Es gibt natürlich wie immer auch einen CD-Mitschnitt unter 08328 921 120. Das ist die Telefonnummer zum CD-Dienst, 08328 921 120. Alles Gute, Gottes Segen, und bleiben Sie seelisch, geistlich und körperlich gesund, wünscht Gabi Fröhlich.